wir haben ein ganz großes Erkenntnisdefizit, was psychische Gewalt alles ist. In meinem ersten Buch habe ich ja immer das Beispiel von meinem Grundschullehrer erwähnt, der durch die Grundschulklasse geschrien hat, weil ich Legastheniker bin. Roland, du bist so dumm, du läufst irgendwann der Müllabfuhr hinterher.
Hey, wie schön, dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions, bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und hier geht es heute um emotionale, psychische Gewalt. Und ich habe mir einen Experten eingeladen, der schon mal hier war, nämlich den Psychotherapeuten und Traumatherapeuten Philipp Ruland. Hallo Philipp.
Hallo Sarah, danke, dass ich da sein darf und danke, dass das so schön geklappt hat. Freue ich mich sehr.
Ich freue mich auch sehr, vor allem, weil das Thema eins ist, was so viele betrifft. Und ich glaube, eines der meistgehörten Statements auch der Menschen, mit denen ich arbeite, ist, wenn sie so ihre Biografie anschauen und wie die Biografie ins Heute wirkt und ihnen ja das Leben schwer macht, sagen, es ist so eine spontane Reaktion bei ganz vielen. Ja, aber eigentlich hatte ich es ja nicht so schwer. Ich wurde ja nicht geschlagen. Kennst du das?
Absolut. Also ich kenne das aus beiden Gründen. Also als Traumatherapeut bearbeitest du ja meistens Leute mit biografischen Wunden oder wirklich schweren Traumata. Und es gibt immer irgendwie so bei Patienten so eine heimliche Rangliste, dass Leute dazu tendieren zu sagen, naja, ich bin ja nicht geschlagen oder vergewaltigt worden und deshalb war meine Kindheit nicht so schlimm. Und das ist natürlich ein großer Trugschluss. Natürlich sagen auch viele, die in der Kindheit schwer geschlagen worden sind, ihre Kindheit war nicht so schlimm, um die Eltern zu schützen. Aber wir leben jetzt doch auch in einer Zeit, wo die physische Gewalt in öffentlichen Institutionen, namentlich Schule, zurückgedrängt worden ist und auch als Erziehungsmittel immer mehr an den Rand gedrängt worden ist. Also keiner kann heute ernsthaft mehr sagen, er schlägt Kinder. Aber nichtsdestotrotz, was uns, egal in welchem Setting, ob in Kindererziehung, Partnerschaft, immer wieder vor die Füße fällt und in jeder Therapie, ist halt psychische Gewalt in allen Ausprägungen. Und das wird, glaube ich, so das nächste große Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen sollen, wie viel psychische Gewalt der Einzelne erfährt und wie sehr das zu psychischen Erkrankungen führt. Und das ist also wirklich das tägliche Geschäft in meiner Psychotherapiepraxis. Die Nuancen an psychischer Gewalt, die Menschen krank machen.
Und du hast ja ein Buch darüber geschrieben, was jetzt auch genau heute rauskommt, So verletzt, da geht es genau um das Thema. Und ich habe natürlich schon mal reingelesen und was mir sofort hängen geblieben ist.
Ich habe hier noch meinen Dummy liegen. Du hast wahrscheinlich schon das Original.
Ich habe schon das Original.
Ja, ich habe mein Paket noch nicht gekriegt.
Ich kann dir sagen, es sieht super aus.
Gut, vom Design schon mal gut.
Das, was mir auf den ersten Blick sofort sich eingebrannt hat bei mir, ist, dass du schreibst, dass fast alle psychischen Erkrankungen, außer die klassischen psychiatrischen, wie jetzt zum Beispiel bipolare Störung, Schizophrenie, auf emotionaler Gewalt basieren. Kannst du das ein bisschen für uns ausführen? Weil ich glaube eben für all die Menschen, die denken, naja, ich hatte es ja eigentlich nicht so schwer, ist das etwas, eine Erkenntnis, die wahnsinnig erleichternd sein kann und vielleicht auch so eine Tür öffnen kann zu, oh, ich gucke da mal genauer hin.
Genau. Also es gibt die klassischen psychiatrischen Erkrankungen halt wie Schizophrenie, Psychosen oder schizoaffektive Störungen, bipolare Störungen, die sind genetisches Pech. Das sind alle Erkrankungen, wo ein Psychiater unbedingt mitbehandeln muss, weil du die ohne Medikamente nicht in die Tüte kriegst. Aber das, was das Gros beim Psychotherapeuten ist, sind in der Biografie erworbene psychische Erkrankungen. Also psychische Erkrankungen entstehen immer in Beziehung. Meist in den intimen Beziehungen zwischen Eltern und Kindern. Es gibt natürlich auch eine Handvoll psychische Erkrankungen, die entstehen einfach aus Lebenspech. Du stehst an der Haltestelle und siehst an der Tram einen Suizid, wie sich einer von Zug wirft und das schockt dich so sehr, dass du krank wirst oder du wirst wirklich von einem fiesen Chef malträtiert. Aber dann sind wir eigentlich auch schon wieder im Register der psychischen Gewalt. Und wirklich die allermeisten Erkrankungen entstehen durch psychische Gewalt. Heißt namentlich Eltern, die nicht verfügbar sind, Eltern, die erniedrigen, Eltern, die Fürsorge unterlassen, nahe Bezugspersonen, die Fürsorge unterlassen, zu hohe Leistungserwartungen, oft auch alles ganz unbewusst, aber die Seele fängt an zu leiden, wenn sie psychisch misshandelt wird. Und das ist einfach ein Fakt. Also ich kenne keinen einzigen Fall in meiner Praxis, wo sowas nicht auftritt. Also wo sowas nicht vorliegt. Und das ist schon ein ganz krasser Befund. Und ich habe mich der Sache auch so ein bisschen juristisch angenähert, weil ich ja in meinem ersten Beruf Jurist war und habe so diese psychische Gewalt auch in ein Tun und Unterlassen unterteilt. Also es gibt ja Eltern, die aktiv ihre Kinder beleidigen, beschimpfen, vergleichen, narzisstisch erniedrigen, beschämen. Aber es gibt ja auch Eltern, die einfach Dinge unterlassen. Also Fürsorge im Sinn von körperlicher Fürsorge, Kinder zum Arzt bringen, Kinder zur Hygiene anleiten oder auch Kinder emotional mit dem richtigen Stoff versorgen. Auch das sind psychische Gewalttatbestände. Und das habe ich auch so ein bisschen an das Juristische angegleicht. Und wenn man das alles, diese breite Definition aufnimmt, findest du eigentlich fast keine psychische Erkrankung, wo sowas nicht stattgefunden hat.
Du hast es gerade gesagt, ne, wenn jemand nicht beachtet wird, ne, das Silent Treatment.
Ja. Genau.
Weil ich würde da gerne noch mal weiter drauf eingehen, wie psychische Gewalt aussehen kann, weil ich das einfach so wichtig finde, weil ich eben immer wieder höre, ja, so schlimm hatte ich es ja nicht. War das überhaupt psychische Gewalt? Ja. Und lass uns doch mal über eben vor allen Dingen darüber sprechen, was unterlassen wird. Ja, unterlassen, wenn emotionale Kälte da ist, wenn Parentifizierung vorliegt.
Mhm.
Gaslighting schreibst du auch im Buch drüber, ne? Also dieses, ja, das bilde ich mir eigentlich nur alles ein. Ne? Wir spüren ja als Kinder ganz klar, was ist, aber wenn uns immer wieder vorgelebt wird und kommuniziert wird, nee, das bildest du dir nur ein, weil du zu sensibel bist, dann machen wir ja auch was daraus. Könntest du mal so die Formen von psychischer, emotionaler Gewalt für uns ein bisschen noch ausführen?
Also kommen wir mal, ich mache das mal ein Fallbeispiel deutlich. Also sagen wir mal, wir haben irgendein Mittelstandsehepaar in den 80er Jahren, die Kinder haben und da ist schon Konsens, sie schlagen die Kinder nicht. Beide Eltern kommen aber aus einem Milieu, die Eltern kriegsversehrt und kriegstraumatisiert waren. Es gab keinen emotionalen Zufuhr. Die Kinder sind die auf der Elterngeneration, die sind geschlagen worden, es war emotional kalt und die kriegen irgendwann in den 80er Jahren Kinder und schwören sich eins, aus dem transgenerationalen Kreis auszusteigen und es besser zu machen und nicht mehr zu schlagen. So, dann ist diese Variable raus, aber immer wenn die Kinder aufmüpfig werden, wird wochenlang nichts mit ihnen geredet. Und weil es zum Beispiel ein hohes Leistungsideal gibt, ist das Kind nur was wert, wenn es in der Schule gut ist. Und es wird immer durchblicken gelassen, dass es nur um Leistung geht. Verfehlt dann ein Kind das Leistungsziel, schreibt eine schlechte Klassenarbeit, werden Sprüche abgelassen, wie du bist dumm, es wird mit dem Kind nichts geredet und man beachtet das Kind einfach nichts. Ne? Und dann kommt das Kind in die Pubertät, das das erlebt hat und stellt die Eltern und sagt, das war kaltherzig, das habe ich so wahrgenommen und das hat mir nicht gut getan. Und dann wird die Datenlage verdreht und gesagt, nee, das stimmt nicht, das bildest du dir nur ein. Das war nicht so. Dann haben wir im Prinzip schon drei Formen von psychischer Gewalt in einem Fall vereint. Also Gaslighting, die Datenlage wird geleugnet, Schweigen als Strafmittel des Beziehungsabbruchs und ein viel zu hohes Leistungsideal, wo beim Scheitern auch emotional gestraft wird, nämlich mit Liebesentzug. Und dann haben wir im Prinzip schon so eine Mischung aus psychischer Gewalt, die irgendwann krank macht. Weil was lernt ein Mensch dann? Ein Mensch lernt, ich bin nur was wert, wenn ich leiste. Wenn ich nicht leiste, wird geschwiegen. Und wenn ich irgendwann mein Recht klar mache, zu sagen, ey, das war nicht in Ordnung, dann wird mir noch die Wahrheit rumgedreht. Und diese ganzen Sachen kommen ja dann auch nicht nur in der Individualpsychotherapie vor. Dieselben Sachen findest du ja dann auch in der Paartherapie. Dann kommt ein Protagonist aus so einer Erziehung, sucht sich Partner und man sucht dann natürlich intuitiv das, was man schon von zu Hause kennt, auf dem Funktionsniveau, was man zu Hause kennt. Es sei denn, man hat schon viel Therapie gemacht, dann wird man irgendwann ein bisschen klarer. Und dann kommt mein Partner, der auch an einen Partner, der, wenn es einen Konflikt gibt, einfach den Betrieb einstellt und nichts mehr mit einem redet. Und so perpetuiert, also führt sich die psychische Gewalt immer fort. Und jeder merkt irgendwie, es stimmt irgendwas nicht, wir kommen nicht zusammen und es war irgendwas, aber keiner kann es benennen. Und das ist halt, das macht das so ungreifbar. Ne? Psychische Erkrankungen sind immer eine Symptombildung auf was Ungreifbares. Weil was machen wir, wenn wir psychische Krankheiten heilen? Wir erklären sie. Wir erklären den Menschen ihre Biografie und sagen, das in der Biografie hat dazu geführt, dass du dich heute so fühlst und den Partner aussuchst.
Und wenn wir jetzt mal gucken, jetzt grundsätzlich in der Gesellschaft, ja, die Eltern, die Großeltern, also das Transgenerationale, das, was du gerade beschrieben hast, da kam bei mir sofort der Gedanke, das wird so viele Menschen betreffen. Ja, weil so vieles eben nicht aufgearbeitet ist, weil der Urgroßvater oder Großvater in meinem Fall zum Beispiel, der im Krieg war, der keine Schwäche, der es gar nicht erst verarbeitet hat, ja, dann kam der Wiederaufbau, der auch keine Schwäche gezeigt hat, seine Kinder haben den nie weinen sehen, diese Kinder werden zu Eltern, die gelernt haben, Gefühle sind falsch oder muss ich unterdrücken, ist kein Platz für. Und deren Kinder wiederum auch lernen ja dann einfach am Modell, Gefühle sind, Schwäche ist gefährlich, also bin ich derjenige auf dem Arbeitsplatz, der einfach Druck aushält oder als Ableiter es weitergibt. So, was glaubst du, wie viele Menschen, ohne dass ich jetzt eine These aufstellen muss, aber sind davon betroffen in unserer Gesellschaft in Deutschland?
Also grundsätzlich, also jetzt ist ja die Lesubia-Studie noch rausgekommen letzte Woche und die hat ja auch zutage gefördert, dass jeder Zweite in der Erziehung doch noch von physischer Gewalt betroffen ist und jeder Dritte auch psychische Gewalt erlebt. Und das krasse Ergebnis finde ich auch immer noch, dass Frauen deutlich mehr Gewalt und vor allen Dingen sexualisierte Gewalt erleben, aber dass in Partnerschaften, also in Liebespartnerschaften, es 50-50 ist. Also in erwachsenen Paarbeziehungen stehen sich die Geschlechter gleich fies gegenüber. Also sie traktieren sich beide mit psychischer Gewalt. Und ich glaube, ein großer Effekt ist einfach ein Lerneffekt. Also Kinder sind grausam. Per se, das sieht man, wenn man kleine Kinder hat, wie die gegeneinander vorgehen, sich beschimpfen. Also da ist alles dran. Und dann kommt es natürlich auch auf die regelnden Erwachsenen an, die da eingreifen und das moderieren. Und ich glaube, wir haben ein ganz großes Erkenntnisdefizit, was psychische Gewalt alles ist. Also in meinem ersten Buch habe ich ja immer das Beispiel von meinem Grundschullehrer erwähnt, der durch die Grundschulklasse geschrien hat, weil ich Legastheniker bin, Roland, du bist so dumm, du läufst irgendwann der Müllabfuhr hinterher. Der Mann war herzensgut. Also der war jetzt nicht der Antichrist in Person. Der hat ein gutes Herz gehabt. Aber der Satz hat trotzdem gesessen. Und das war völlig undenkbar in den 80er Jahren, so einen Satz zu revidieren oder den als psychische Gewalt anzuerkennen. Das war Common Sense, dass man sowas in der Schule sagen darf. Und eigentlich ist jeder von uns von psychischer Gewalt betroffen. Es kommt natürlich drauf an, auch immer, wie groß das Empathievermögen im System ist. Also wie viel psychische Gewalt in der Familie durch Menschlichkeit gegengekontert wird oder wie unmenschlich es überhaupt ist. Ne?
Da würde ich gerne nochmal reingehen auch, weil auch als Eltern, also ne, wir sind alles Kinder, aber viele von uns sind eben auch Eltern, hat man oft die Sorge, oh Gott, ey, jetzt werde ich wie meine Eltern. Jetzt gebe ich das weiter, was ich erfahren habe. Selbst wenn man schon Biografiearbeit gemacht hat, reflektiert ist, denkt man, oh Gott, ey, jetzt ist mir das rausgerutscht oder jetzt habe ich so gehandelt und dieser Satz ist mir rausgerutscht. Ey, ne? Und du schreibst in deinem Buch auch darüber, dass es da eine Grenze gibt, dass es nicht eins ist, dass nicht alles gleich emotionale, psychische Gewalt ist. Selbst wenn mir mal so ein Satz rausrutscht Und könntest du da nochmal näher drauf eingehen, was du hast ja gerade schon gesagt, ne, so wie der emotionale Part sonst ist, das Empathievermögen der Familie. Aber ich glaube, das könnte auch vielen, die hier Zuhörern, Zuhörerinnen auch nochmal Erleichterung geben.
Also grundsätzlich ist keiner von uns ein Engel. Und jeder von uns, Grundaxiom, hat schon psychische Gewalt ausgeübt. Jeder. Ne? Und jeder von uns, auch in der Elterngeneration, hat schon Erziehungsfehler gemacht. Also ich habe auch vor kurzem, war ich mit meinen zwei Töchtern in der Wohnung und die Klospülung war kaputt. Die Kleine hat die Klospülung rausgerissen und die Große hat mir geholfen, die Klospülung zu reparieren, was nicht geklappt hat. Und dann bin ich irgendwann panisch geworden, weil ich eine stressige Woche hatte und habe da rumgeschrien und fast Tränen in die Augen gekriegt, weil ich Schiss hatte, dass das Wasser aus dem Spülkasten hinten in die Wand reinläuft. Und da war sie auch ganz verzweifelt. In dem Moment habe ich selber mein Kind parentifiziert, weil ich es nicht vor der Not als Vater abgeschämt hat an einem Freitagabend, dass der Papa das geregelt kriegt. Und die hat dann auch gesagt, Papa, ich würde dir so gern helfen, ich kann dir nicht. Also habe ich eiskalt daneben gelegen. Ne? Parentifizierungssituation. Passiert. Passiert jedem von uns. Jeder von uns hat auch schon mal in der Partnerschaft gesagt, du blöde Kuh, jetzt reicht's aber. Oder du dummer Typ, du narzisstischer Vogel oder sonst irgendwas. Ist keiner von uns frei. Es kommt nur drauf an, wie sehr wir unser Verhalten erkennen und korrigieren. Also was ich zum Beispiel in der Situation mit meiner Tochter gemacht habe, ich habe die Situation debrieft. Ich habe irgendwann gesagt, hör zu, ich hatte eine schwere Woche. Ich hatte Angst, dass die Brühe da hinten am Spülkasten in die Wand, ich habe keine Lust, dass das unten im Bad rauskommt. Und das ist mir passiert und es tut mir leid, dass ich sowas gemacht habe. Also ich habe ein Debriefing gemacht. Na? Also, ne? Aber das Pathologische wird ja dann, wenn ganz viele Leute und so früher in Erziehung und auch heute noch sich einfach rausnehmen, psychische Gewalt auszuüben, A, noch nicht mal reflektieren, dass es psychische Gewalt ist und B, wenn sie sie ausüben, gar keine Entschuldigung oder Aufklärung dafür liefern. Ne? Weil sie ist ja auch im Internet so. Ich habe den Eindruck, ich stehe für irgendeine gerechte Sache, egal welche Mission ich habe und ich kann dann den anderen niedermachen, weil er eine andere Meinung hat als ich. Und das ist psychische Gewalt. Keine noch so gute Meinung gibt mir das Recht, einen anderen fertig zu machen. Na? Und man muss sich halt immer reflektieren, dass es psychische Gewalt gibt und dass jeder von uns auch ein Stück weit Täter ist. Und das reflektieren. Aber ganz viele Leute reflektieren das ja nicht. Und ganz viele Leute, mit denen wir zu tun haben, gerade auch in der Kindheit zu tun hatten, für die war die Parentifizierung zum Beispiel, dass Kinder als Psychotherapeuten für das eigene Leid machen, war Standard. Es war klar, ich kann meinem Kind alles erzählen aus der Paarbeziehung, was mein schlimmer Ehemann oder meine schlimme Ehefrau gemacht hat und das ständig so tun. Da war gar keine Reflexion dafür da, dass das falsch ist. Oder Leistungsideale. Konstantin, du musst unbedingt Chirurg oder Arzt werden. Und wenn du kein Abitur machst, bist du eh nichts wert. Und das ist eine Grundhaltung. Und wenn man die nicht hinterfragt, dann wird's schnell kritisch.
Und was würdest du Leuten raten, die jetzt anfangen, eben an sich zu arbeiten, das aufzuarbeiten und dann der Wunsch kommt, die Eltern zu konfrontieren, aber da gibt's keine Einsicht. Da ist dann halt weiterhin Gaslighting und oder auch gar nicht das der Wille oder nicht das Potenzial da, wie auch immer wir es nennen wollen. Mhm. Wie schaffe ich das, natürlich auch indem ich mir Hilfe hole, aber wie schaffe ich das, was so über Jahrzehnte negiert wurde, was ich irgendwo in mir gefühlt habe, jetzt bekomme ich Worte dafür, ne? Durch die Therapie, jetzt habe ich ein Vokabular, aber trotzdem ist da, wo das entstanden ist, also ich gehe dann Weihnachten nach Hause und da ist alles wie immer und wird so getan, na, da kommt jetzt das Sensibelchen wieder, ne? Ja, aber du wirst sowas kennen wahrscheinlich.
Ja, auf Arbeit. Ja.
Wie kann ein Mensch da bei sich und seiner Wahrheit bleiben? Du hast ja auch diesen schönen Satz, die Wahrheit heilt. Und wie kann ich dabei bleiben, dass das ist meine Wahrheit?
Ja, ja, klar. Also deshalb auch dieses Buch. Na, erstmal, um die Wahrheit zu benennen. Es war psychische Gewalt. Also Tatbestandserfüllung. Bei Jura prüft man immer zuerst den Tatbestand. Eine Körperverletzung liegt vor und danach untersucht man die Motivation. Ist der bewusstlos geworden und hat im Fallen einem der Arm ins Gesicht geschlagen, dann ist es keine vorsätzliche Körperverletzung. Dann ist es noch nicht mal fahrlässig. Ne? Aber erstmal zu erkennen vom Tatbestand her, das ist psychische Gewalt. Ne? Und meine Eltern haben mit psychischer Gewalt gearbeitet oder mein Partner übt psychische Gewalt aus. 99% der Eltern, die man heute aus der Generation, die du jetzt anziehst, wenn sie sagen, ja, das war immer so, das war mir gar nicht bewusst, das haben alle gemacht. Na? Und manche, wenige, 10% würde ich sagen, lassen sich dann auf den Dialog ein und sagen, nee, stimmt, das würde ich heute auch nicht mehr so machen. Also ich hatte vor kurzem mit einer Frau zu tun, die hat, da gab es irgendwie Familienvideos und da hat die auch irgendwann mal die Eltern damit konfrontiert und die haben eingelenkt und haben gesagt, stimmt, war nicht cool. Oder in einem anderen Fall, da hat ein Mann seine Mutter konfrontiert und hat gesagt, das war so. Und die Mutter hat gesagt, ja, stimmt, würde ich heute auch nicht mehr so machen, ist mir völlig unverständlich. Das Gros leugnet es aber, erinnert sich auch nicht mehr dran. Passiert mir heute auch manchmal, dass Leute kommen und sagen, da hast du irgendwas Blödes gesagt und ich erinnere mich gar nicht, dass ich in der Situation war, aber kannst dann auch nicht ausschließen. Ne? Und wenn man auf Leute trifft, die keine Verantwortung, also jetzt gerade Eltern, das ist ja immer das große Ding, man muss mit denen irgendwie weitermachen, dann muss man eine Haltung dazu entwickeln. Also dafür dienen ja so Bücher, dafür dient ja die Psychoedukation, die wir auf Social Media leisten. Dafür dient das Ganze ja, dass die Leute ihrer Wahrnehmung trauen. Und dann kann man sich überlegen, macht es noch irgendeinen Sinn, da konfrontativ aufzuklären? Oder sind die Eltern so gefangen in ihrem Narrativ, dass da gar nichts mehr geht? Und dann muss man halt eine Haltung dazu entwickeln. Ist es mir wichtig, mit meinen Eltern, die auf diesem niedrigen Funktionsniveau funktionieren, weiterzumachen? Weil es sind meine Eltern, sie sind Kinder ihrer Generation oder ertrage ich es nicht? Ich habe auch schon Frauen betreut und Männer betreut, die haben ihre Eltern bis zum Schluss gepflegt in dem vollen Wissen, dass sie in der Kindheit absolute Sadisten waren und ihnen nicht gut getan haben. Aber sie haben gesagt, hör zu, das ist mir klar, ich weiß, wie grausam die zu mir waren, aber ich werde nicht so grausam wie sie und ich tue das, was sie nicht getan haben. Und wenn man sich mit sowas klar ist, dann kann man das auch durchziehen. Aber man muss halt die richtige Datenlage haben und deshalb auch so ein Buch, dass man genau weiß, worüber man redet. Na? Und dann kann man eine Entscheidung treffen. Ich kann mich dafür entscheiden zu sagen, hör zu, du hast mich in der Kindheit ausgeschlossen, beleidigt, nicht mit mir geredet, aber das ist nicht meine Art von Menschsein und jetzt, wo du alt und gebrechlich wirst, gehe ich anders mit dir um. Aber dazu muss man die breite Datenlage haben, A, wissen, es ist psychische Gewalt, mir ist das und das widerfahren und so Wahlfreiheit schaffen. Deshalb auch dieser Satz, die Wahrheit heilt, weil sie schafft Wahlfreiheit. Die Menschlichkeitsentwicklung ist immer Wahlfreiheit schaffen. Mhm. Auch Wahlfreiheit zwischen dem eigenen Esel in uns. Ganz oft bin ich auch, beobachte ich so mein eigenes Privatlabor und denke auch so, was bist denn du da gerade für ein Esel gewesen? Was hast denn da wieder gemacht? Ne? Also auch über sich selber nachdenken.
Ja. Kann ich alles unterstreichen, auch aus meiner eigenen Historie, also dieses Sachen, die Datenlage kennen, Sachen benennen können, sich dann sortieren können, seinen eigenen Heilungsweg gehen und dann entscheiden, okay, wie will ich dann dieses Verhältnis weiterführen, was will ich für ein Mensch sein, weil nur dann ist man ja losgelöst von dem, was einen da so geprägt hat, ne? Und kann wirklich freie Entscheidungen treffen. Jetzt ist es so?
Dazu habe ich noch gerade einen Gedanken. Weißt du, das Schöne, Sarah, ist ja auch daran, wenn man diese Arbeit macht, ne? Auch so die wie wir machen, egal in verschiedenen Sektoren. Du lernst ja auch immer mehr Leute kennen, wenn du diesen Weg gehst, die dich angucken und wissen, was du meinst. Du kriegst ja auch die Entschädigung an einem anderen Ort. Also dieses viszerale Gefühl, wenn man aus einer Kindheit entweder vorsätzlich von Gewalt geprägt oder fahrlässig von diesen ganzen Verwerfungen geprägt kommt, man hat ja eins immer, das Gefühl, falsch zu sein. Und desto länger wir unseren Weg gehen und uns mehr mit Leuten verbinden, die den gleichen, aus egal welcher Richtung, den gleichen Maßstab an Güte anlegen, wirst du ja auch am anderen Ende entschädigt. Ne?
Absolut. Absolut, das hast du richtig schön gesagt. Und es ist auch dieses Gefühl, falsch zu sein. Da hast du ja auch in deinem ersten Buch drüber geschrieben, über Scham und Schuld. Na? Und wenn wir auch lernen, darüber offen zu sprechen, die Wahrheit heilt. Weil so viele Menschen von uns Dinge mit sich rumtragen, das zu ihrem machen, weil es nie ihre Schuld war. Na, du sagst es ja auch, wer hat dich eigentlich so verletzt?
Genau. Ja, also wie meinst du das jetzt verletzt? In welchem Sinn?
Im Sinne von, solange wir nicht drüber sprechen und auch ne, die Wahrheit heilt, also da nicht hingucken, aber genau. Weil wir eben auch uns so schämen dafür, weil da ist ja auch ein Gefühl mitgeliefert worden, das Gefühl falsch zu sein, was du eben
beschreibst. Genau, und ein Abwehrmechanismus auch.
So, das heißt dann, ich alles weg von mir, egal wie anstrengend das ist, egal wie über Jahrzehnte zermürbend das auch ist, das eigene Selbstbild formt und aber wir tun alles da, weil wir uns eben schämen dafür oder Schuldgefühle haben, da nicht hinzugucken. Aber dieser magische Moment, wenn man dann anfängt, da hinzugucken und merkt, ey, das ist auch gar nicht mein Scheiß.
Der Weckruf auch, ja. Also das ist immer das, was ich so gern beschreibe, immer so der Weckruf, dass man irgendwann in seine Geschichte gucken muss. Ne? Und in die Geschichte gucken heißt halt immer, Schmerzen aushalten zu müssen. Und manchmal ist es leichter, in einer Lüge oder in einem sozialen Konstrukt zu leben oder sogar auf der Täterseite zu leben, als sich diesem Schmerz zu stellen. Ne? Also das so durchzudeklinieren, was ist mir früher, ich höre jetzt, also irgendwann viele, die da sind, wo wir jetzt sind oder so, die sind ja nicht dahin gekommen, weil sie irgendwann gesagt haben, auf einer Party morgens ist jetzt die Entscheidung gefallen, wie an Silvester, ich will jetzt abnehmen oder ich will jetzt hier 10-Morgen-Manifestationen machen. Du kommst ja einfach dahin, weil es nicht mehr geht.
Genau, weil der Leidensdruck, und ich glaube ja nach wie vor,
ja.
Leidensdruck ist der größte Katalysator für Veränderung.
Ja.
Und wenn es nicht mehr geht, wenn du halt so oft deine Strategien und, na, also ja, überleben haben wir geschafft, wir sind hier. Aber wenn du irgendwann sagst, ey, ich kann nicht mehr nur überleben. So.
Genau. Und also irgendwann kommst du ja dazu, dass du sagst, nee, in der Garnitur will ich nicht mehr leben, in dieser Unmenschlichkeit oder in dieser Oberflächlichkeit oder da strebt ja auch jeder Mensch danach. Da ist jetzt ja gerade auch diese Doku von diesem amerikanischen Schauspieler aus Grey's Anatomy, der an ALS gestorben ist, die ja alle berührt, weil der dann halt auch so im Weckruf dieser menschlichen Tragödie auch so unumstößliche Wahrheiten raushaut, die halt für jeden gelten. Ne? Also irgendwann kommst du halt dazu, ich will so nicht mehr weitermachen, ich will so nicht mit meinen Mitmenschen umgehen und ich will auch solche Beziehungen nicht mehr leben. Und ich will auch selbst nicht mehr immer von meinen Dämonen gepeinigt sein. Am Anfang ist der Weckruf ja oft so, dass du aufwachst und denkst, also so will ich nicht weitermachen. Also ich will mich nicht mein ganzes Leben lang so fühlen. Aber es gibt halt auch Leute, die plompen das mit so narzisstischen Plompen gut ab. Hohen Funktionsniveau, Täterseite oder so. Und das funktioniert eine Zeit lang. Aber ich glaube, jeder schlechte Abwehrmechanismus kriegt irgendwann Risse. Und da muss man halt hingucken, ne? So.
Eine Sache würde ich gerne nochmal ansprechen. Und zwar psychische Gewalt am Arbeitsplatz.
Mhm.
Weil wir haben jetzt ganz viel über Familie gesprochen, über Beziehungen gesprochen. Aber ganz viele Menschen erleben das auch am Arbeitsplatz. Ne? Dieser Druck, dieses gemobbt werden, auch durch Bemerkungen. Also dieses, ich bin angestellt, ist auch okay, aber ich bin ja hier jetzt nicht ein Leibeigener. Also, aber so werde ich behandelt. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
Ja klar, also ne, also in unseren sozialen Systemen wiederholen sich immer die Beziehungserfahrungen. Und es kommt natürlich auch immer auf die ökonomische Situation an, die gerade im Land herrscht, wenn Vollbeschäftigung herrscht und Arbeitnehmer händeringend gesucht werden, was ja zum Teil auch heute noch der Fall ist, dann behandelt man Mitarbeiter gut. Aber gerade auch in sinkenden Branchen oder so werden Mitarbeiter halt wie Mist behandelt. Und da ist schon ein enormes Gewaltpotenzial auch. Also ich habe ja, glaube ich, im Buch auch den Fall von France Telekom erwähnt, wo sich die Leute suizidiert haben und alles. Und am Arbeitsplatz wird halt auch mit psychischer Gewalt gekämpft, weil du kannst ja nicht irgendwelche Mitarbeiter physisch vor die Tür komplimentieren. Also es gibt im Prinzip zwei Arten von psychischer Gewalt am Arbeitsplatz. Institutionelle Gewalt, also die, durch das System zum Kostendruck irgendwelche Arbeiter oder Dienstleister rausmobben, indem du das Arbeitsklima so verschärfst, dass da keiner bleiben will. Oder die psychische Gewalt am Arbeitsplatz unter den Mitarbeitern untereinander. Das sind zwei Gewaltphänomene, die immer auftreten. Und meist ist die Rollenverteilung dort auch gleich, weil diejenigen, die da Opfer sind, die waren meist schon zu Hause Opfer. Und die, die Täter sind, waren zu Hause Opfer und haben dann sich in den narzisstischen Täteranteil geschwungen und sagen dann, ich bleibe jetzt mein Leben lang Täter, auf der Seite ist es besser. Aber gerade Arbeit ist immer ein Hort von psychischer Gewalt. Also alles. Ne? Oder auch, das siehst du ja auch, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo ein Schalterangestellter bist oder was weiß ich und es geht nicht schnell genug und in der Schlange hinten fängt einer an, direkt zu plärren und zu machen. Da kann der arme Mann ja nichts dafür. Oder Deutsche Bahn, da steht dann, Deutsche Bahn kommt irgendwie, ich weiß nicht, seit 10 Jahren, 15 Jahren zu spät, ist ein Running Gag und da steht dann irgendein armer Hansel von der DB und die wütenden Fahrgäste machen den verbal fertig für was, wo der arme Mann gar nichts für kann. Na, also das ist ja auch psychische Gewalt, dann irgendeinen Mitarbeiter fertig machen, der nichts kann dafür. Und das sind so ganz viele psychische Gewaltformen, die gar nicht beleuchtet werden. Aber die machen natürlich auch krank. Na?
Absolut. Ich habe letztens so ein Interview gesehen von einer Krankenschwester, die von drei Leuten gemacht hat in der Notaufnahme. Also die Leute aufnehmen, Blut abnehmen, erst versorgen und dann war einer, dem ging es nicht so schnell, der hatte aber offensichtlich nichts Schlimmes. Und der hat sie so angeschrien, dass sie seine Spucke im Gesicht gespürt hat, weil ihr so nahe kommt und sie so, ey, und dann bin ich zusammengebrochen, habe einen Beinkrampf gekriegt.
Ja. Und das sind ja im Prinzip zwei Formen von psychischer Gewalt, die du da nennst. Die Organisationsgewalt, dass man den Leuten einfach zu wenig Leute hinstellt, ne? Und die so einer Situation ausliefert, auch alleine. Und dann die psychische Gewalt, die das dann wieder geriert und macht. Und dann wird die nochmal Zielscheibe.
In dem Fall war es so, dass sie dann so also einen Notruf, also jemand auf Bereitschaft ist, ne, die Person, die zu Hause ist, hatte sie aber auch gesagt, ah, ist schwierig, man tut sich schwer, man will ja der Kollegin jetzt nicht den freien Tag nehmen, aber sie hat die dann angerufen und hat dann eben, die kam dann zur Unterstützung. Aber was kann man denn machen? Grundsätzlich, wenn man jetzt an so einem Arbeitsplatz ist, also es ist erstaunlich, wie weit Menschen gehen, was Menschen alles aushalten, ja. Wenn sie sich dann irgendwann lösen aus solchen Strukturen, Revue passierend, ist dann oft, ey, wieso habe ich das so lange?
Ja, der Zusammenbruch kommt dann auch später. Wenn Leute so rauskommen aus solchen Situationen, die brechen ja meistens dann erst später zusammen, wenn sie nicht mehr hingehen müssen. Na? Und das ist halt einfach so, wo ich sagen muss, das ist so von allen Seiten so unverantwortlich. Klar, wir sind immer in der wohligen BRD der 80er Jahre, aber und deshalb ist so eine wichtige Aufklärung über psychische Gewalt auch wichtig, weil das ist ja jedem klar, dass im Gesundheitssystem die Leute am Anschlag sind. Am absoluten Anschlag. Psychotherapeuten alle. Ne? Und das war, glaube ich, sowas, das war in den 80er Jahren besser. Da waren die Leute zurückhaltender. Die waren gewohnt, lang zu warten. Da war mehr so mentale Disziplin, aber jetzt nicht aus dem Erkenntnis, sondern einfach aus so einer Obrigkeitshörigkeit. Und da muss man es halt auch wirklich sagen, dass das auch aus dem Kenntnis von psychischer Gewalt, dass man sich zurücknimmt. Ne? Auch in Restaurants ist das ja manchmal auch. Also wo wirklich dann mal Not am Mann ist und ein überlasteter Kellner und der wird dann, jeder sieht die Situation und an einem Tisch wird er dann fertig gemacht, dass es klingelt. Da kann der Kellner ja nichts dafür.
Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dein Buch so verletzt, weil wir sehen einfach, jetzt ein kurzes Interview, aber trotzdem, man sieht einfach, wie weit psychische Gewalt ihre Kreise zieht. Ja, also von familiären Strukturen, Beziehungen bis eben in jegliche Form der Gesellschaft hinein.
Ja, und das ist halt auch sowas, das ist auch so ein Phänomen, da können wir auch alle dazu beitragen.
Dankeschön, das wollte ich gerade.
Als Präventionshandlung, weißt du, so Entwicklung von Güte, also von Güte, Gnade, ne? So Situationserfassung, kollektive Empathie, ne?
Ja, Mitgefühl.
Mitgefühl, ne? Also wenn einer irgendwo einen Shitstorm abkriegt, bin ich bestimmt nicht der Nächste, der in die Tasten greift. Weil es ist halt einfach, ob das jetzt zu Recht ist oder nicht. Also ich bin nicht der, der den Strick noch weiter höher zieht. Oder im Restaurant die Kellnerin traktieren oder die Krankenschwester. Oder wenn es wirklich zu lang dauert, kann man ja auch höflich fragen. Aber man muss nicht. Also psychische Gewalt, da hat jeder im Prinzip, ist seine eigene Präventionsmaßnahme.
Ja.
Also so Leute fertig machen, ankacken, also da können wir alle was dagegen tun. Aber wir müssen halt auch verstehen, dass es psychische Gewalt ist. Und das hat ganz viel mit Empathie zu tun, wenn ich in der Notaufnahme stehe und die Situation vorfinde. Ne? Und da kann sich jeder nur an seine eigene Nase fassen. Natürlich ist es auch immer ein schmales Schwert. Man muss nicht alles hinnehmen. Aber immer in den Exzess zu gehen, ist halt auch nichts, ne?
Und deswegen finde ich eben auch dein Buch so wichtig, weil ne, es fängt halt erstmal bei mir an. Es ist natürlich schwierig, wenn ich mich gar nicht mit mir auseinandersetze und keine Worte dafür habe, was mir passiert ist, ja, dann ist es schwierig zu sagen, oh, da bin ich aber auch ungerecht zu jemandem oder übe psychische Gewalt aus. Ja, das ist ja fast nicht möglich. Das heißt, ich muss erstmal hingucken bei mir und gucken, was ist denn mir passiert, ja, die Wahrheit heilt. Auch wenn sie schmerzhaft ist. Und daraus kann ich dann auch diese Empathie und das Mitgefühl entwickeln und nicht diesen Gedanken von, ja, also bei mir war das auch so, ich muss das auch aushalten können. So, ja. Also das nicht weitergeben.
Genau.
Und ein Cycle Breaker sein, nicht nur in der Familie, sondern wirklich in allen Strukturen, die wir in denen wir uns bewegen. Und ich oft denke, also hat man das Gefühl, ja, was kann ich denn schon bewirken? Ne? Jeder kann was bewirken. Das ist nämlich genau diese Güte, diese in den zwischenmenschlichen Begegnungen.
Also absolut, ne? Also da bin ich ganz großer Fan von Güte, Gnade, Großzügigkeit, ne? Wenn einer mal einen Fehler macht, nicht drauf rumhacken, erklären, ein zweites Mal erklären. Ist natürlich auch graduell, wenn ich jetzt mit einem Kleinen, also als meine Tochter schwer krank war und einen Herzfehler gehabt, dann bist du natürlich auch giftiger, als wenn du nichts hast. Aber also jetzt Schalterbeamte, Zugpersonal, Kellner, Verkäuferin zu triezen, weil es mir gerade nicht gut geht oder in der Arztpraxis die Arzthelferin zusammenstauchen, weil ich 25 oder 30 Minuten warten muss. Das ist schon, also da kann man viel selber tun, ne?
Ja, da kann man sehr viel selber tun.
Komm, da ist natürlich auch wieder, jetzt wird einer kommen und sagen, ja, Roland, hast du recht, aber ich war da und da an dem Schalter und da hat einer ganz mies seine Macht missbraucht, ne? Also grundsätzlich gibt es auch für alles, was ich hier sage, ein Gegenbeispiel, wo irgendein ein Stationsteam voll besetzt ist und die machen Kaffeepause und also, ne, es kommt immer so auf so ein Empathie- und Fingerspitzengefühl für eine Situation an.
Und deswegen aber auch, es ist so wichtig, dass wir uns mit den Themen auseinandersetzen und Worte haben, es benennen können. Also ich kann ja nur etwas differenzieren und in Nuancen, also so eine Situation richtig deuten, wenn ich auch mich darauf einlassen kann. Ja,
genau.
So, und deswegen so verletzt.
Und ja, genau. Also.
Ja, deswegen dieses Buch. Und ich, also wir haben ja im Vorfeld schon gesprochen, dass, ja, ich weiß noch gar nicht so wie, ne, kann noch gar nicht einschätzen, wie das Buch angenommen wird. Ich habe mir gesagt, ich glaube, es wird mega angenommen werden, weil es wirklich so viele Menschen betrifft, ja, fast jeden von uns.
Ja, und es ist auch, also es ist im Prinzip so die Ouvertüre zu einer Psychoedukation. Und mir ist jetzt gerade noch so eine Sache eingefallen. Das kennst du bestimmt auch. Es gibt ja Leute, die gutherzig sind, die kennst du bestimmt auch in deiner Biografie, die fluchen manchmal rum, die sind bockig, die beschimpfen dich, aber du nimmst das nicht so ernst, weil du genau weißt, dass die ein gutes Herz haben. Und dann gibt's so die Leute, die du eigentlich gar nicht angreifbar haben, aber du merkst im Raum die Bösartigkeit, die mangelnde Güte, die hinten dran steht. Und das Buch ist halt einfach auch so eine Einladung, so ein bisschen darüber nachzudenken, ey, wie wollen wir miteinander umgehen? Weil das, glaube ich, in unserer Gesellschaft auch braucht, dass wir das tun. Also so eine menschliche Güte, was ist der andere? Muss ich den jetzt eintüten für nix? Muss ich fies sein? Muss ich fies zu meinen Kindern sein? Oder war das in Ordnung? Also es ist im Prinzip mal so eine Tour in Richtung mehr Empathie.
Ja. I'm here for it. For all of it.
Weiß.
So verletzt.
Ich weiß.
Kommt direkt heute raus. Also es gibt's ab jetzt.
Nee, ab 9. März. Also ihr seid jetzt alle in der...
Das Interview kommt am 9. März raus, deswegen.
Ach so.
Habe ich extra so getimed, Mann.
Excuse me.
Okay, mein Lieber. Danke, dass du hier warst und mit uns darüber gesprochen hast.
Danke, dass ich da sein durfte.
Und allen, die jetzt zugehört haben, wünschen wir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer ihr gerade seid. Ciao.
Ciao.